Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind heute am Ende unserer kleinen Predigtreihe über diese Personen aus der Weihnachtsgeschichte. Und ein guter Schluss ziert alles und ich hoffe, ich bekomme den heute Morgen hin mit Gottes Hilfe. Ja, Weihnachten. Für viele gehört diese Person, um die es heute geht, gar nicht so direkt zur Weihnachtsgeschichte dazu. Denn Weihnachten, das ist doch Bethlehem, der Stall, mit der Krippe, die Hirten und die Weisen. Naja, vielleicht noch die Flucht nach Ägypten. Oder ist da noch mehr? Also von der christlichen Tradition her und vom Kirchenjahr her geht die Weihnachtszeit ein bisschen länger als bis zum 24. Dezember. Da ist dann noch der 6. Januar, dem Tag der heiligen drei Könige, die gar keine Könige waren und von denen wir auch gar nicht wissen, ob sie zu dritt waren, aber sie hatten drei Geschenke. Und bei den altehrwürdigen Katholiken, da geht die Weihnachtszeit sogar noch ein bisschen länger, nämlich bis zu Maria Lichtmess. Und den Ursprung da dafür, für dieses Fest oder für diesen Tag, der ist in unserem heutigen Text aus Lukas 2, Vers 25 folgende, da lese ich euch mal vor und ihr könnt mitlesen. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet, war an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. Ja, heute geht es um den Simeon, um diesen Mann, der die Verheißung hatte, nicht zu sterben, bevor er nicht den Messias gesehen hat. Aber bevor wir uns nochmal mit dem Text genauer beschäftigen, will ich noch kurz was zu Lukas sagen. Also meine letzten Predigtdienste gingen alle um das Vaterunser und das steht im Matthäusevangelium. Und Matthäus hat eigentlich so dieses Evangelium für die Judenchristen geschrieben. Nimmt sehr viel Bezug aufs Alte Testament, auf die Traditionen und Lukas ist ein ganz anderer Mensch. Lukas ist auch kein Augenzeuge. Er ist ein Heide, er ist Arzt. Er ist uns vertraut als Wegbegleiter von Paulus. Und er schreibt dieses Lukas-Evangelium eigentlich für einen ganz speziellen Mann, für Theophilus. Und er sagt ganz am Anfang seines Evangeliums, ich habe gründlich geforscht. Ich habe Augenberichte genommen. Das ist ein ganz zuverlässiger Bericht all dessen, was passiert ist, das ich dir hier schreibe. Und er schreibt hier an Theophilus, der auch ein Heide ist. Und obwohl er kein Jude war und obwohl er nicht vertraut war mit den Traditionen aus dem Judentum, schreibt er diese Episode in sein Evangelium rein. Und Matthäus, der Jude, der vertraut ist damit, dass man den Erstgeborenen Gott weiht, der vertraut ist damit, dass eine Frau 40 Tage unrein ist nach der Geburt eines Sohnes und dann in den Tempel gehen muss und ein Reinigungsopfer bringen muss, der lässt diese ganze Episode weg. Schon ein bisschen komisch. Ja, aber genau diese Begebenheit ist die Ursache für Maria Lichtmess. Das Ganze handelt 40 Tage nach Weihnachten. Also wenn Weihnachten am 24. Dezember ist, plus 40 Tage sind wir am 2.2. Sehr gut, guckt mal, der Rüdi, der kann Kopf rechnen. Der kriegt jetzt eine Belohnung. Ja. Genau, also am 2.2. So lange geht eigentlich die Weihnachtszeit aus dem Kirchenjahr, ne? Ja, also nach 40 Tagen, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, bringen Josef und Maria, gehen sie in den Tempel nach Jerusalem und bringen ein Opfer dar. Ein Opfer aus einem paar Tauben, damit Maria wieder als rein gilt und wieder unter die Menschen darf. Das ist das altertümliche Wochenbett, sage ich mal so, ne? Und das ist das, dass sie ein paar Tauben bringen als Opfer. Das ist ein Zeichen, können wir rauslesen, dass sie zu der ärmeren Bevölkerung gehören. Denn die Reichen und Wohlbetuchten, die haben ein Lamm und eine Taube gebracht als Opfer. Nachdem sie dieses Opfer gebracht haben, sind ihre Pflichten noch nicht erledigt. Denn Jesus war ihr Erstgeborener. Und das Gesetz fordert, dass alle männliche Erstgeburt, sei es Mensch oder Tier, dem Herrn geweiht werden soll. In Erinnerung daran, dass damals in Ägypten, als die 10. Plage war und alle Erstgeburt der Ägypter getötet worden ist, die Erstgeborenen des Volkes Israel verschont geblieben sind. Deswegen sind sie im Tempel, um auch Jesus dem Herrn zu weihen und auszulösen, einen Geldbetrag zu hinterlegen, das vom Gesetz gefordert war. Und genau hier kommt Simeon in Erscheinung. Er ist auch so ein bisschen so eine Randfigur, die so kurz auftaucht in einigen Sätzen und dann erfahren wir gar nichts mehr über ihn. Aber wir wissen, er lebte in Jerusalem, er war rechtschaffen, was heißt, dass er Gott liebte und aufrichtig versuchte, nach Gottes Geboten zu leben. Er richtete sich nach dem Willen Gottes. Er hat gefragt, Gott, was ist dir wichtig? Und er wartete auf die Hilfe Israels. Er wartete darauf, dass dieser verheißene Messias kommt. Er wartete darauf, dass er in Erscheinung tritt, dass er dieses Volk, sich und sein Volk, dass es Erlösung finden würde. Und es war noch was Besonderes an ihm. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und das ist eine Beschreibung, die wir im Alten Testament finden. Wenn Gott durch Propheten oder durch Männer und Frauen wirken wollte, sie herausrief, dann finden wir diese Beschreibung und der Heilige Geist war auf ihm. Und das ist ein Unterschied zu dem, was nachher nach Pfingsten möglich war und nach Pfingsten möglich ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Aber es war so dieses, Gott sucht jemanden und befähigt jemanden und ist ihm so nahe wie möglich, indem dass er den Heiligen Geist auf ihn legt. Wir finden diese Beschreibung bei Elisa. Elia geht an den Jordan, weil er weiß, seine Lebenszeit ist zu Ende. Und Elisa sagt, ich komme mit. Und Elia sagt, nein, du kannst nicht mitkommen. Und Elisa weiß, dass Elia zum Herrn gehen wird, dass er sterben wird. Und es kommt zu einem Gespräch zwischen Elia, dem Älteren, und Elisa. Und Elia sagt, was möchtest du gerne? Und dann sagt er, ich möchte was von deinem Geist haben. Und dann sagt Elia, hey, das kann ich nicht tun. Das steht, ich kann darüber nicht verfügen. Aber wenn du siehst, wenn du mich siehst, wie ich in den Himmel zu Gott gehe, dann ist es Gottes Zusage, dass er das tut. Und wir kennen diese Geschichte, oder viele von uns kennen diese Geschichte, wo er an den Jordan geht und dann mit diesen Feuerwagen abgeholt wird. Und Elisa sieht, wie Elia mit diesem Feuerwagen hoch in den Himmel gehoben wird. Und Elias Mantel fällt runter. Und es wird dann Elisas Mantel. Und an dieser Geschichte wird sehr deutlich, dass der Heilige Geist nicht verfügbar ist für einen Menschen, sondern dass es Gott ist, der seinen Geist gibt und austeilt. Und so jemand war auch der Simeon. Gottes Geist war auch ihm. Und der Heilige Geist zeigte ihm auch, dem Simeon, dass er nicht sterben wird, bevor er nicht den Messias gesehen hat. Ist doch krass. Also, wisst ihr, ich kenne Leute, die fest damit gerechnet haben, dass Jesus wiederkommt, bevor sie in Rente gehen. Und ihr ahnt's, die sind schon lange in Rente. Und Jesus ist noch nicht wiedergekommen, ist doch unglaubwürdig, oder? Aber wisst ihr, wenn das hier jemand sagt, ich glaube, dass Jesus noch kommt, bevor ich sterbe, dann ist es so eine Naherwartung an das Wiederkommen Jesu. Und es, finde ich, fordert mir schon auch Respekt auf, weil ich denke dann immer, ach, Jesus kommt irgendwann mal und wahrscheinlich werde ich es nicht erleben. Aber so in dieser Erwartung zu sein, Jesus kommt wirklich, während ich noch lebe, wow. Das macht auch was mit mir und das drückt auch aus, ich möchte vorbereitet sein auf diesen Tag, wo niemand weiß außer dem Vater, wann er sein wird. Aber zurück zu Simeon. Er wusste, dass er den Messias sehen würde. Und wisst ihr, was mich fasziniert ist, dass der Heilige Geist ihm das klar gemacht hat, dass es nicht seine eigenen Gedanken sind und nicht seine eigene Wunschvorstellung. Wisst ihr, so viele Israeliten haben in dieser Zeit sich danach gesehnt, dass endlich der Messias kommt. Und nur vom Simeon wird uns berichtet, dass er diese Verheißung hatte. Und er muss sich sicher gewesen sein, dass es nicht seine eigenen Gedanken waren. Und wie geht Simeon damit um? Zu wissen, er wird den Messias sehen. Ich glaube, er hat eine ziemlich große Ruhe ausgestrahlt in dem Ganzen. Denn er kam an dem Tag, an dem Maria und Josef in den Tempel gingen, vom Geist geleitet in den Tempel. Der Geist Gottes hat ihm einfach gesagt, geh mal heute in den Tempel. Hey, Simeon ist nicht der Kinderschreck geworden von Jerusalem, der versucht hat, jedes Kind anzugucken, um zu sehen, oh, ist das der Messias? Nein, da drüben ist ein anderes Kind. Nein. Und der ist auch nicht durch Jerusalems Gassen gerannt und hat Ausschau gehalten, wo ist er, wo ist er? Oder hat sich ans Tor von Jerusalem gestellt und hat gesagt, komm doch heute, ich muss alle Leute, die nach Jerusalem reinkommen, sehen, vielleicht ist das der Messias. Nee. Gott hat es irgendwie in ihm fertiggebracht zu sagen, hey, du wirst den Messias sehen. Du wirst ihn sehen. Und du brauchst keine Angst haben, dran vorbeizugehen. Ich werde ihn dir zeigen. Er hatte keine Angst, dass die Verheißung an ihm vorübergeht. Er ist nicht hektisch geworden. Er kam an diesem Tag in den Tempel vom Heiligen Geist geleitet. Und er sah, wie Josef und Maria Jesus Gott weihen wollten. Und wahrscheinlich wusste er es dann. Und dann geht er hin, nimmt dieses Kind in seinen Arm und preist Gott. Wisst ihr, der Tempel war kein ruhiger Ort. Nicht so, wenn wir unter der Woche in eine Kirche reingehen, wo dann leer ist. Sondern da war ein Hin und Her, ein Trubel. Da war ein Kommen und Gehen, da wurden Opfer gebracht. Da saßen Gelehrte in den Hallen und mit ihren Jüngern und haben diskutiert. Da waren Händler. Es war laut und inmitten dieses Treibens erkennt Simeon, dass Jesus dieser verheißene Messias ist. Er nimmt dieses Kind auf seinen Arm und beginnt zu loben, Gott zu loben. Er spricht aus, dass sich Gottes Verheißung in seinem Leben erfüllt hat. Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, weil ich habe das Heil gesehen. Meine eigenen Augen haben es gesehen. Und nicht nur den Helfer Israels. Er drückt es aus und sagt, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, dass du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Wisst ihr, den Hirten wurde auf dem Feld verkündet, dass ihr Retter geboren worden ist. Den Weisen hat der Stern gesagt, der neue König der Juden, er ist geboren. Aber Simeon spricht hier als erster im Neuen Testament aus für die Heiden. Für mehr als nur Israel. Für alle. Für uns. Und ich glaube, dass deswegen auch diese Episode im Lukas-Evangelium steht. Weil Lukas ein Heide war und ihm das wichtig war, dass das erste Mal, als es verkündet worden ist, dass Jesus für die Heiden gestorben, sterben wird und der Retter geworden ist und wird, dass das unbedingt in dieses Evangelium hinein muss. Ein Licht. Und dann die Reaktion von Josef und Maria. Wow, was hatten die nicht schon alles erlebt? Maria mit dem Gabriel, der sagt, du wirst schwanger werden. Josef, dem Gott durch einen Engel sagt, hey, bleib bei der Maria, nimm sie zu dir. Das ist vom Heiligen Geist gezeugt, dieses Kind in ihr. Dann die Hirten, die unwissend waren, die auf dem Feld waren, die kamen und berichtet haben der Maria und dem Josef, hey, mitten in der Nacht war es taghell. Und da war ein Engel, hey, da war so große Freude im Himmel darüber, dass endlich der Erlöser auf die Erde kommt, dass die Engel nicht ruhig halten konnten. Die mussten erscheinen und mussten sagen, verkündet, der Retter ist da, die Erlösung. Und geht hin und sucht dieses Kind in Windeln gewickelt. Und sie haben sich aufgemacht und haben das der Maria berichtet und dem Josef. Da waren die Weisen, die weit gereist waren, edle Herren, reich. Und die haben sich niedergebeugt und haben angebetet und haben kostbare Geschenke gebracht. Und dann stehen sie im Tempel. Und da spricht einer ein Lob Gottes aus. Und Maria und Josef staunen. Leute, geht's noch? Die staunen immer noch. Und wahrscheinlich über diese Dimension, dass es der Messias ist und nicht nur für das ganze Volk, sondern für die ganze Welt. Haben Sie das denn immer noch nicht begriffen? Gegenfrage, kann man das denn überhaupt begreifen? Wenn man so ein kleines Kind auf dem Arm hat? Und vielleicht sollten wir uns da auch mal eine Scheibe von abschneiden von den beiden. Noch staunen können über das, dass Jesus unser Retter geworden ist. Und noch mal staunen können über die uralten Geschichten, die wir von Kindesbeinen angehört haben und wo wir heute manchmal noch Neues drin entdecken. Nochmal staunen können über einen Bibelvers, der mich so neu anspricht. Und Simeon segnet dann die beiden. Er spricht aus, dass Jesus dazu bestimmt ist, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Jesus wird zum Eckstein werden, den die Bauleute verworfen haben. Wo die Juden gesagt haben, das ist nicht unser Messias, und wird trotzdem zum Grundstein für viele, für die Erlösung. Er weist schon darauf hin, dass auch diese Verheißung, diese aus dem Psalmen, dass Jesus das erfüllen wird. Und dass Maria wie ein Schwert durch ihre Seele wird der Schmerz dringen, wenn sie sehen wird, was man Jesus antun wird, wie er sterben wird. Ich glaube, das kann sich jede Mutter hier gut vorstellen, ihr Väter auch. Was das bedeutet, was für einen Schmerz sie dadurch litten haben muss. Ja, dieser Simeon, als ich das Predigtthema erfahren habe, habe ich gedacht, ach ja klar, habe gleich mal meine Gedanken aufgeschrieben, ohne überhaupt mal nachzulesen, was da drin steht. Gell? Und ich habe dann geschrieben, alter Mann, ständig im Tempel, weiß, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias gesehen hat. So. Und dann habe ich den Text gelesen. Und dann musste ich so ziemlich viel streichen. Weil außer dem Namen Simeon und dass er den Messias sehen wird, stimmt nämlich gar nichts. Leute, da steht nicht ein Satz drüber, wie alt der Simeon ist. Aber lest mal im Internet und lest mal in Kirchenliteratur und lest sonst, guckt Bilder an. Der Simeon ist immer ein alter Mann. Warum eigentlich? Wegen dieser Aussage, dass er nicht sterben wird, weil das so gut in unser Denken reinpasst. So ein Mann, der nach Gottes Willen sucht, der versucht, nach dem Gesetz zu leben, der bekommt so als Belohnung, als Zuckerle, so am Ende seines Lebens, du wirst noch den Messias sehen. Das passt so gut. Das passt so gut zu unserem Denken. Von unserer Vorstellung. Nee, er kann genauso ein junger Schnösel gewesen sein, sage ich jetzt mal so, ein junger. Aber wir sind so oft gefangen in unseren Boxen, in unseren Vorstellungen. Wie geht es, wie ist es denn auch, wenn ich dann so mit 20 erfahre, ich werde noch das und das erleben von Gott her, und dann werde ich sterben. Wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, dass der Simeon kein junger Schnösel war. Wenn er jung war, war er sehr reif, weil er gut damit umgehen konnte und Gott sich das gut überlegt hat, wem er so eine Verheißung sagt. Aber lass es doch mal zuzudenken, Simeon war jung. Hey, vielleicht hat er Jahrzehnte später Ausschau gehalten. Wo ist dieses Kind? Wo der von, wenn er jung war und es noch mitbekommen hat, dass Jesus wirkt, was ist da in seinem Herzen abgegangen? Können wir mal so rüberdenken? Und nicht denken, naja, der hat ihn gesehen und ist dann Wochen, Monate, ein paar Jahre später gestorben. Und er war nicht ständig im Tempel. Leute, der war so relaxed, der hat gewusst, wenn Gott mir sagt, ich werde ihn sehen, dann wird Gott dafür sorgen, dass ich ihn sehen werde. Ich muss nichts dafür tun, außer offen zu sein für das, wo Gott mich hinschickt. Und ich werde damit rechnen, dass Gott mir zeigt, wer es ist. Und im Gegensatz dazu, deswegen habe ich euch noch das von der Hanna mit vorgelesen, die war 84. Die war 7 Jahre verheiratet. Wir haben schon gehört in den anderen Predigten, dass die damals sehr jung geheiratet haben. Leute, die war Jahrzehnte im Tempel. Und da steht in der Luther, sagt, sie wich nimmer vom Tempel. Sie war Tag und Nacht da. Sie hat gebetet. Sie hat gefastet, sie hat Gott gedient. Manches würden im Schwäbischen sagen, fast bigottisch, also total drin. Aber auch sie erkennt, wer dieses Kind ist. Und sie erzählt allen, die auf die Hoffnung Israels warten, hey, dieses Kind war im Tempel, der ist geboren, er wird in Erscheinung treten, seid wachsam. Und wisst ihr, das Schöne ist so, dass Gott uns aus diesen Boxen raushaben möchte. Den einen ist die Hanna so lieb, weil sie genau das macht, so nah an Gott sein. im Tempel, ständig präsent sein. Den anderen ist der Simeon viel lieber, weil der lebt seinen Alltag und rechnet mit Gott da drin. Und das wollte ich euch heute Morgen mitgeben. Zwei Gedanken aus dieser Geschichte vom Simeon. Egal, ob du mehr auf Simeons Seite bist oder auf Hannas Seite, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist mit dir unterwegs. Finde du deinen Weg, deinen Glauben mit Gott zu leben. Sei du. Versuch nicht zu sein wie irgendjemand anders. Versuch mal du zu sein und erlebe Gott da drin und er wird sich zu dir stellen und du wirst dich entwickeln und du wirst ihn erleben. Die Hanna hat ihn erlebt und der Simeon auch. Und jeder einzelne von uns auch. Und das andere, was ich euch mitgeben möchte, ist, der 24. Dezember ist vorbei. Die Geschichte, die wir so oft gehört haben und in vielen Familien gelesen worden ist, wie Jesus geboren worden ist. Aber er ist da, er lebt. Und wir dürfen uns heute noch freuen und dürfen uns heute noch bewusst sein, nur durch ihn haben wir ewiges Leben. Nur durch ihn erfahren wir Sündenvergebung. Nur durch ihn sind wir heute Morgen hier zusammen, um diese frohe Botschaft des Evangeliums zu hören, dass er gekommen ist, uns zu retten. Dass er gekommen ist, uns ein Leben in Fülle zu geben. Und lass uns das wieder, immer wieder neu ergreifen. Wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren wäre, aber nicht in deinem Herzen, wärst du auf immer verloren. Und es ist großer Grund zur Freude. Großer Grund zur Freude, weil wir unsere Schlechtigkeit, unsere Sündhaftigkeit loswerden. Und das wünsche ich mir, dass diese Weihnachtsfreude, diese Freude über dieses Kind, über diesen Retter uns in dieses neue Jahr 2020 begleitet. Und wir Jesus begegnen. Jeder einzelne Tag nächstes Jahr. Und wir haben einen mehr, haben wir jeden Tag eine neue Chance. Amen.